Wir sind ja bei Matthäus 5, immer noch mitten im eigentlich Zentrum der Bergpredigt. Und wir haben jetzt eine der zwei größten Feststellungen, die der Herr Jesus macht über seine Jünger. Es heißt ja Vers 1, seine Jünger traten zu ihm. Und wenn er jetzt auch redet persönlich, dann ist klar, das sind es die Jünger, sprich später die Gemeinde, wir. Und er sagt hier zuerst in 13, ihr seid das Salz der Erde, jetzt was wir heute lesen, ihr seid das Licht der Welt. Zwei zentralste Aussagen über uns Gläubige. Ich lese uns von Vers 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was schon mal auffällt, wenn man das sieht, der Herr Jesus differenziert hier genau. Und ich denke, dass in der Heiligen Schrift, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Gott einfach anders ist wie wir. Wir gehen einfach nach unserem Gefühl, wir gehen nach unserer Vorstellung und auch in der Formulierung, wenn wir etwas sagen. Ich habe jetzt eine Mail bekommen von meinem Bruder, wo er moniert, wo ich es dann überlegt habe, habe ich gesagt, naja, da hat er eigentlich recht, hätte ich ein bisschen anders formulieren sollen. Aber das ist eigentlich in der Bibel völlig anders. Gott ist perfekt und wenn er etwas sagt, dann hat es einen Sinn. Und hier ist jetzt auffällig, er sagt in dem Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Und jetzt sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Jetzt musste ich ja fragen, warum sind wir einmal eine Wirkung für die Erde? Das ist das Irdische. Und warum haben wir einmal eine Wirkung für die Welt? Das ist die Kosmos, also alles. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Salz der Erde sind wir ja, weil hier auf dieser Erde die gefallene Menschheit ist. Und wir halten diesen Verfall auf. Darum sind wir Salz der Erde. Aber das Licht der Welt ist was anderes. Wir haben eine Lichtfunktion, die geht auch über das, was hier auf der Erde ist, hinaus. Zum Beispiel sagt die Bibel, wir sind ein Schauspiel den Engeln. Das heißt, wir haben auch für die Transzendenz eine Wirkung. Darum ist hier jetzt beim Licht Welt. Und darum ist beim Salz nur die Erde. Also von daher ist das, was jetzt kommt, nämlich Licht der Welt, viel gravierender, viel breiter, viel bedeutender als Salz der Erde. Salz der Erde heißt immer der Zerfallsprozess aufhalten, doch auch selber im Lichte wandeln, selber im Eigengericht sei. Also hier haben wir eine Wirkung für unsere Umwelt, das, was auf diesem Planeten geschieht. Aber Licht der Welt sind wir nicht nur für die Menschen, für die Leute, sondern auch für die unsichtbare Welt. Darum steht hier nicht das gleiche Wort. Das hat also sicher eine große Bedeutung. Und jetzt, wenn man das einmal sieht, zuerst geschwind Überblick. Die Bibel sagt, wir sind das Licht der Welt. Sie sagt nicht, wenn ihr richtig wandelt, wenn ihr die richtige Haltung einnehmt, dann seid ihr das Licht der Welt. Sondern stellt es einfach fest. Sie sagt grundsätzlich, seid ihr das Licht der Welt. Und er sagt, es kann eigentlich eine Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Schneller hat in seinen Büchern das beschrieben, im See Genezareth. Er sagt, was hier der Herr gemeint gezeigt hat, ist letztendlich, wenn du am See Genezareth stehst, ist oben eine Stadt sichtbar. Er beschreibt es ja schon über 100 Jahre vor unserer Zeit. Sagt, es waren weißgetünchte Häuser. Es war so prägnant, so sichtbar. Also da hat jeder gesehen, hier ist eine Stadt. Und der Herr sagt, wir sind das Licht der Welt. Eigentlich müssten wir die gleiche Wirkung haben. Man kann dem gar nicht aus dem Weg gehen, dass dieses Licht, das wir sind, praktische Wirkung hat. Das Nächste, aber jetzt kommt die Einschränkung. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel. Scheffel ist wie ein Eimer. Das heißt, wenn ich ein Licht nehme, Lampe und Scheffel drüber tue, ein Eimer, dann hast du gar keine Wirkung. Also ich kann die Wirkung, dass ich das Licht der Welt bin, kann ich auslöschen, wenn ich will. Das Interessante ist, ich bin immer noch Licht. Unter dem Scheffel ist das Licht immer noch Licht. Das Licht ist nicht gelöscht. Ich bin weiter Licht, ich bin bloß zudeckt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und weiter sagt dann die Bibel, Man muss dieses Licht auf den Leuchter stellen. Leuchterbild für die Gemeinde. Das heißt, es muss noch außerhalb sichtbar sein. Da kommt jetzt die ganze Rolle der Gemeinde. Und es leuchtet allen, die in der Welt sind, steht da nicht, die im Haus sind, weiß Haus. Das Haus steht wieder die Gemeinde. Das heißt, diese ganze Wirkung hat zuerst einmal eine Wirkung auf das Haus, auf die Gemeinde. Und dann kommt die Außenwirkung, nämlich Vers 16. Da sagt, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist jetzt allgemein, das sind die ganzen Leute, also auch die Ungläubigen. Und das sagt klipp und klar, wenn das Licht richtig leuchtet, dann kommen da auch die Werke zum Vorschein. Und wir wissen ja, Werke, Epheser 2, Vers 10, sie geschehen automatisch, wenn wir im Lichte wandeln, automatisch, wenn wir mit Gott in Ordnung sind, dann kommt das alles automatisch. Aber das ist der Gesamthintergrund. Aber wenn wir jetzt zu dieser Aussage kommen, dass wir das Licht der Welt sind, dann müssen wir, wenn man jetzt die ganze Bibel liest, ich habe es jetzt nicht alles aufgeschrieben, aber wenn man die ganze Bibel liest, beginnt schon im 1. Mose 1, dann sagt die Bibel, da ist Finsternis. Finsternis kommt vom Sündenfall des Teufels. Das ist eindeutig. Jesaja 14, Hesekiel 28. Im Sündenfall des Teufels hat die Finsternis gebracht. Und Gott ist der Gegenpol, Gott ist Licht. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo Licht und Finsternis immer Spannungsverhältnis sind, wo Krieg ist. Und das muss uns einfach klar sein. Das ist der Hintergrund von diesem ganzen Text. Und wenn wir uns das jetzt näher angucken, dann müssen wir ein paar Dinge realisieren. Dann versteht man auch unsere Rolle. Bevor man unsere Rolle versteht, muss man zuerst schon mal das Licht verstehen. 1. Johannes 1, Vers 5 sagt, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Das heißt, Gott ist Licht. Das ist schon mal Fakt. Und es ist keinerlei Spur von Finsternis in Gott. Die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, die Augen Gottes sind so rein und so heilig und so Licht, dass er das Böse nicht einmal ansehen kann. Das müsst ihr euch vorstellen. Absolutes Licht, absolut rein, absolute Herrlichkeit. Keine Spur von Finsternis. Dagegen der Teufel, der vollständige Finsternis ist. Dazwischen der Mensch, der zwischen Licht und Finsternis hin und her gerissen wird. Dazwischen der Gläubige, der in seinem Herzen genau den Kampf hat. Kommt das Licht zum Tragen oder kommt die Finsternis? Normal. Also Gott ist Licht. Das ist schon mal sein Wesen, das hier beschrieben wird. Er ist Licht. 1. Timotheus 6, 16. Jetzt kommt der nächste Punkt. Aber jetzt kommt wieder was ungeheuer wichtig ist. Wir sind dreidimensionale Wesen. Gott muss auch das, was hier in der Bibel steht, letztendlich in einer Art und Weise beschreiben, dass wir es verstehen. Ich glaube nicht, dass wir Gott und seine Wohnung und sein Wesen mit unserem dreidimensionalen Hirn richtig verstehen könnten, weil das geht über unser Fassungsvermögen. Also beschreibt es Gott perfekt in der Bibel so, dass ganz genau so, wie er es beschreibt, für uns verständlich ist. Und er sagt jetzt, Gott ist nicht nur Licht. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, der allein Unsterblichkeit hat. Das ist schon mal eine ganz zentrale Aussage. Der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Da steht bei Macht das Wort für Kontrolle. Jetzt muss man sich einfach nochmal vorstellen. Gott allein wohnt in diesem Licht. Wir wissen aus Philipper 2, 5. bis 8, dass der Herr Jesus beim Vater war, in der gleichen Gestalt, Geist wie der Vater, und dass er auch in dieser Lichtswelt war, bevor er Mensch wurde. Die Bibel sagt ganz klar, das ist ein unzugängliches Licht. Das heißt, niemand kann dahin. Also Gott ist nicht nur Licht, sondern er wohnt im Licht, das vollständig unzugänglich ist. Das ist ein Wohnbereich oder Existenz, wo wir nicht verstehen, warum keiner von uns hinkommen könnte. Das heißt, wir könnten von uns aus mit Gott gar nie Kontakt aufnehmen, weil ein Mensch könnte gar nie in die Lichtswelt eindringen. Wissen, die Religionen machen immer das Gleiche. Die sagen, du musst meditieren, du musst bestimmte okkulte Praktiken machen, du musst bestimmte Opfer bringen, dann kannst du mit Gott in Kontakt kommen. Ist völliger Unsinn. Du kannst in die Finsternis eindringen. Das ist Fakt. Aber in diese Lichtswelt Gottes kannst du nicht kommen. Sie ist völlig unzugänglich. Wisst ihr nochmals, Gott ist Licht und er wurde immer unzugängliche Licht. Da ist überhaupt nichts zu machen. Also musste der Vater im Himmel seinen Sohn aus dieser Lichtswelt senden, dass das Licht zu uns kam. Und das ist wieder Johannes 8, 12. Der Herr Jesus ist das Licht dieser Welt. Dann versteht man erst die Zusammenhänge. Wir hätten nie dorthin kommen können. Es gibt keine Möglichkeit. Psalm 104, 2. Das ist jetzt ganz erstaunlich, wie die Bibel das hier formuliert. Sie sagt nicht nur, dass Gott selber Licht ist, dass er immer völlig unzugänglicher Licht wohnt, wo niemand von uns überhaupt die Chance hat, hinzukommen, sondern er sagt auch im Psalm 104, 2, und das ist jetzt eine ganz zentrale Aussage, du, der sich in Licht hüllt, wie in ein Gewand. Also Gott ist Licht, Gott wohnt im Licht und er hüllt sich in Licht. Also ich sage mal so, das ganze Element Gottes ist nur Licht, sonst gar nichts. Und wenn wir jetzt natürlich 1. Mose 1, die ich schon zitiert habe, aber uns das nochmal ansehen, dann ist hier ganz einfach. Es ist auch interessant, dass im 1. Mose 1 Gott nicht beginnt mit einem Gottesbeweis. Die Bibel sagt ja, die Ewigkeit ist im Menschen ins Herz gelegt. Jeder Mensch weiß im tiefsten Grunde, dass Gott gibt. Und er sagt ganz einfach in Vers 2, die Erde war wüst und leer, es lag Finsternis auf der Tiefe, also Finsternis, da ist Finsternis da. Und jetzt sagt er in Vers 3, Gott sprach. Wenn Gott spricht oder wenn ein Mensch spricht, dann ist ein Wort in Aktion. Das Wort, wissen wir aus 1. Johannes 1, ist der Herr Jesus. Das heißt, Gott spricht, der Herr Jesus kommt und er sagt, es werde Licht und es wurde Licht. Nochmal, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Es hat nichts letztendlich mit dem Sonnenlicht zu tun, es hat nichts zu tun mit unserer Lichtquelle, sondern es sagt klipp und klar, Licht kommt erst, als Gott spricht. Das heißt, Licht in dieses Universum, in diese Welt, wir sind das Licht dieser Welt, in die Welt kommt erst durch der Herr Jesus, vorher war da gar nichts. Und ich greife jetzt mal vor, er sagt dann relativ einfach, Gott sah, dass das Licht gut war, er nicht das Licht, das er ist, nicht das Licht, in das er sich hüllt, nicht seine Wohnung, sondern das Licht hier, dass es gut ist für uns Menschen, dass es gut ist, wenn das Licht dieser Welt, der Herr Jesus, da ist und dass für diese gefallene Welt, die völlig in der Finsternis ist, gut ist, dass das Licht, der Herr Jesus, da ist und dass das gut ist. Und jetzt sagt er sofort eine ganz radikale Aussage. Jetzt kommen wir zum zentralen Punkt. Gott schied das Licht von der Finsternis. Jetzt kommt der wichtige Punkt. Gott trennt das ganz, ganz deutlich und krass. Das heißt, Licht ist immer Licht und Finsternis ist immer Finsternis. Ich sage mal etwas aus dem Jesaja 21. Wenn wir beginnen, Licht und Finsternis zu vermischen, dann entsteht Dämmerung. Aber Licht ist immer Licht und Finsternis ist immer Finsternis. Wenn man das mischt, gibt es Dämmerung. Aber ganz wichtig ist, das muss man auch ganz nüchtern und geistlich sehen, das Licht dieser Welt, der Jesus, ist immer Licht. Gott, der Vater, ist immer Licht. Er wohnt immer Licht, das Unzugängliche ist, er hüllt sich in Licht, da ändert sich nie das Geringste. Und jetzt kommt halt der entscheidende Punkt, die einzige Quelle, dass wir mit diesem Licht in Berührung kommen, dass wir mit Gott nur im Geringsten überhaupt etwas hier gemeinsam haben können, ist Johannes 8, 12. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Das ist einfach Fakt. Er ist das Licht der Welt. Was sagt unser Text? Wir sind das Licht der Welt. Aber es kommt nur vom Herr Jesus. Er ist das Licht der Welt. Wir sind sein Leib. Insofern sind wir auch Licht der Welt. Aber das wahre Licht dieser Welt ist der Jesus allein. Jetzt sagt er was ganz Einfaches. Wer mir nachfolgt, also die wahre Gläubige, wird nicht in der Finsternis wandeln oder leben. Wandeln ist nur ein anderes Wort für leben. Sondern er wird das Licht des Lebens haben. Aber jetzt kommt wieder ein zentraler Punkt. Wenn wir aber in der Finsternis wandeln, dann haben wir das Licht des Lebens nicht. Das heißt, dann wirkt es nicht. Dann ist es unterm Scheffel. Wieso? Unser ganzes Drama ist das Licht einfach frei oder ziehen wir einen Scheffel drüber, einen Eimer? Das ist der Kampf. Das ist der Kampf der Gläubigen. Eimer oder nicht Eimer, sagen wir ganz hart. Hört sich vielleicht komisch an, die Formulierung, aber es geht nur um den Eimer. Wenn der Eimer über dem Licht drüber, dann ist es wirkungslos oder der Eimer ist weg. Und der Jesus sagt hier wunderschön, wenn ihr mir nachfolgt, dann habt ihr keinen Eimer. Dann werdet ihr nicht in der Finsternis wandeln und das Licht des Lebens wird da sein, nämlich er. Jesaja 9,1, die ersten 6 Verse. Ein ganz zentrales Kapitel über das Kommen Jesu, über den Messias. Das Volk, das in der Finsternis wandelt. Jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Bevor der Herr Jesus kam, ist das Volk in der Finsternis gewandelt. Und hier steht im Hebräischen das Wort Am. Am ist das Wort für Volk und wird ganz oft auch fürs Volk Israel gebraucht. Die Heiden, da benutzt die Bibel eigentlich das Wort Goyim. Die Heiden, also die Nicht-Juden. Also selbst das auserwählte Volk war unter Finsternis. Und jetzt sagt er, es hat ein großes Licht gesehen, über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Finsternis hat immer mit Tod zu tun. Und jetzt hier in 2 steht jetzt Goyim, das andere Wort für Volk, nämlich du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht, sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Das heißt, du siehst hier schon deine 2 Verse, dass das Heil zu den Heiden gehen wird. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Das heißt, die Bibel geht davon aus, wenn du in der Finsternis bist, bist du auch unterm Joch. Du bist in der Finsternis und damit unterm Joch. Das ist etwas, das dich quält, das auf dir lastet. Du hast einen Stab auf deiner Schulter, und zwar den Stecker des Teufels, des Treibers, der dich dauernd antreibt. Und das ist natürlich Endzeit. In der Endzeit, die Bibel sagt, der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat, treibt er die Menschen unbarmherzig an, dass sie nicht mehr zu sich kommen. Das ist auch der Grund, warum wir alle so empfinden, es geht dahin wie ein Geschwätz, die Zeit fliegt dahin. So schnell kannst du gar nicht gucken. Das ist Endzeit. Aber es hat mit Finsternis, das hat mit letztendlich unserem Zustand zu tun. Und dann sagt er in 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, das er gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Er zeigt hier das Ganze, dass nämlich die Finsternis weicht, das Joch zerbrochen wird, die Last von meiner Schulter geht, am Treiber sein Stecker weggeht, kommt, wenn dieses Kind da ist. Warum sagt der Kind? Damit zeigt die Bibel etwas an, dass tatsächlich ein Mensch geboren werden muss. Und das Licht dieser Welt war ein Mensch. Der Jesus war ein Mensch wie wir. Dass er innerlich Gott war, das ist was ganz anderes. Dass er innerlich genauso wie der Vater vom Wesen her Gott war, das ist was ganz anderes. Aber er war Mensch, wie wir. Das musste er sein, dass er Blut vergießen konnte. Und er musste auch eine gewisse Trennung vom Vater haben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hört ja allein Unsterblichkeit. Der Jesus musste sterben können. Wisst ihr, die Bibel erklärt es nicht, wie das geschah. Das ist ein Geheimnis. Aber Gott hat es gemacht, dass sein Sohn das gleiche Wesen hat, wie er sterben konnte als Mensch. Verstehe ich auch nicht. Wisst ihr, das musst du einfach glauben, wie es die Bibel schreibt. Aber verstehe. Ich weiß nicht, ob wir in der Ewigkeit diese Geheimnisse mal begreifen dürfen oder erklärt bekommen, wie das war. Es war auf jeden Fall gewaltig. Aber ich möchte es einfach betonen. Wisst ihr, wir lesen die Bibel so runter, redet von allem Möglichen. Aber die Bibel sagt, Gott allein hat Unsterblichkeit. Und der Jesus ist vom Wesen her genauso wie der Vater Gott. Also er hat ja auch Unsterblichkeit, aber er ist ja gestorben. Und das war kein Scheintod, er ist wirklich gestorben. Nach der Auferstehung, da war der Herr Jesus. Das ist gigantisches Geschehen. Also der Tod konnte ihn nicht halten, aber er musste sterben. Da ist was passiert. Wisst ihr, jetzt sagt die Bibel, wenn das Kind kommt, dann wird er ein gewaltiger Herrscher sein, der hier letztendlich auch die Macht der Finsternis zerstört. Und jetzt sind wir schon beim Licht. Jesaja 42, 6 bis 8. Wisst ihr, ich muss das jetzt so von der Wurzel her aufzeigen, dass wir verstehen, warum wir Licht der Welt sind, was wir tun müssen. Jesaja 42, 6 bis 8. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden. Hier ist der Jesus gemeint, ist klar. Dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst, aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Also er zeigt jetzt hier schon an, der Jesus wird kommen. Dieses Kind, das dann zum Manne wird. Es wird ein Bund geschehen. Wir wissen jetzt, es ist der Bund in Jesu Blut. Dann werden unsere Augen geöffnet, wir werden frei werden, das Gefängnis geht auf. Und letztendlich soll das bewirken, dass wir Gott auch die Ehre geben. Das ist eigentlich alles einfach. Und jetzt sieht man schon, wie die ganze Bibel von der ersten bis zur letzten Seite immer die gleiche geistliche Logik hat. Die ist gigantisch. Jetzt kommt eigentlich der Teufel, indem er unsere menschlichen Vorstellungen und das alles aufblühen lässt. Und da kommen da die ganzen Trennungen bei den Gläubigen her, da kommen die unterschiedlichen Erkenntnisse, die unterschiedlichen Richtungen, die Sekte, aber auch die Denominationen, da kommt das alles her. Wisst ihr, die Bibel selber kennt das nicht. Man kann auch nicht sagen, es ist Erkenntnis, es ist Auslegung. In Epheser 4, 11 bis 16 sagt die Bibel, bis dass wir zur Einheit des Glaubens und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Von der Bibel her ist eigentlich alles klar. Die Frage ist eigentlich eine ganz andere. Wie sehr begreife ich es? Das ist die Frage. Wie sehr begreife ich es? Wie sehr bin ich gehorsam? Wie sehr lässt Gott hier mich weitergehen, weil ich nämlich in Ordnung bin? Jesaja 49, 6. Ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Da steht Jeshua. Damit du mein Jesus seist bis ans Ende der Erde, das Licht für die Heiden, das Licht der Welt. Das ist gigantisch. Ich staune ganz oft, wenn ich sehe, wo Gott das so macht, dass das Wort Heil oder Rettung letztendlich der Name Jesus ist, der hier gesetzt wird. Dann Psalm 27, 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen. Jetzt kommt ein ganz zentraler Punkt. Er sagt, er ist mein. Das ist ganz zentral. Das heißt, entweder ich besitze das Licht, ich habe das Licht und bin ein Kind des Lichtes und damit unter diesen Lichtswirkungen oder nicht. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Er sagt hier das besitzanzeigende Fürwort mein. Das heißt, es muss klar sein, dass ich Licht bin. Jetzt kommen wir wieder zu dem zentralen Punkt. Man muss den Leuten sagen, es ist ganz entscheidend, dass du Licht bist. Dass du wieder geboren bist. Dass du gerettet bist. Es spielt keine Rolle, wie fromm jemand ist, sondern wichtig ist, dass er zum Licht gehört. Wenn er da nicht dazugehört, ist die ganze Wirkung nicht da. Dann wunderst du dich, was dann passiert. Die Bibel sagt klipp und klar, Römer 8, 9 und 10, wer den Geist nicht hat, ist nicht sein. Und in dem Moment, wie der Heilige Geist in mein Herz einzieht, ist auch das Licht vorhanden. Psalm 43, 3. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Er hat es gesandt, nämlich der Herr Jesus. Und der Jesus ist der, der mich jetzt leitet und der mich durchbringt. Und jetzt sagt die Bibel, wohin leitet er mich? Zum heiligen Berge. Wer ist der heilige Berg? Das ist letztendlich das, was auf Golgatha geschehen ist. Das ist letztendlich das, was im innersten Heiligtum vollzogen ist, dieses vollkommene Opfer. Wenn du das alles siehst, dann merkt man einfach, wie sich von Gott her alles um dieses vollkommene Opfer, alles um der Herr Jesus zentriert. Und wenn du Berg der Verklärung siehst, ihr müsst euch das ja vorstellen, der Jesus ist das Licht dieser Welt. Er hat einen Körper. Und scheinbar hat dieser Körper, dass er das Licht dieser Welt ist, völlig verdeckt. Aber in Matthäus 17, 2 passiert etwas. Und er wurde vor ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Da ist einfach etwas geschehen. Wahrscheinlich hat der Herr Jesus die Wirkung dieses Körpers abgeschwächt und dann kam das Licht heraus. Dann haben sie gesehen, sie haben hier keinen normalen Menschen vor sich, sondern jemand, der letztendlich von Gott her gesandt wurde als Licht der Welt, der Gott ist und Mensch einer Person. Wenn man Johannes 1 jetzt sieht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Die Finsternis hat es nicht begriffen. Da wird erklärt, Vers 7, auch Johannes seine Rolle war, Johannes dem Täufer vom Licht Zeugnis zu geben. Er war das Licht selber nicht, sondern Vers 9, das wahre Licht ist der Jesus, der jeden Menschen erleuchtet. Dieses Licht sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Er ist also der Schöpfer. Und dann erklärt sie in 12, wie man zum Licht kommt. Alle denen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wisst ihr, und jetzt siehst du einfach, wie die Bibel das umschreibt, in vielen Beschreibungen. Sie sagt, der Jesus ist der Retter, der Jesus ist das Licht, der Jesus ist das Leben. Es ist alles, es hängt alles an der Person Jesu. Hast du den Jesus, hast du alles. Wisst ihr, jetzt brauchen wir da nicht überlegen, was muss ich machen, eine besondere Art des Gebets, eine besondere Art zu fasten, eine besondere Art der absoluten Hingabe, der radikalen Absonderung, dass das Licht bei mir wirksam ist. Es hat immer nur zu tun zwischen mir und meinem Jesus. Zwischen diesen zwei Polen spielt sich alles ab. So wie mein Herz meinem Jesus gegenübersteht, so wie er in meinem Herzen letztendlich wirksam ist, so wird das, dass ich Licht der Welt bin, diese Funktion, die ich seit der Wiedergeburt habe, wird die wirksam sein oder nicht wirksam. Und die geschieht eben bei der Bekehrung. Und bereits bei der Bekehrung, wisst ihr, wir überlesen das ja, aber die Bibel sagt in Apostelgeschichte 26, 18, das ist ein ganz zentraler Punkt, über die Heiden. Um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil an denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Wisst ihr, was da jetzt steht? Ganz einfach. Da steht klipp und klar, jeder natürliche Mensch ist Finsternis. Und bei der Bekehrung geschieht nicht nur meine Rettung, sondern Bekehrung ist immer Wegwende von der Finsternis. Und die Bibel sagt, Finsternis ist Herrschaft des Satans. Da steht im Griechischen Exousia, Vollmacht. Das heißt, es gehört zu der Finsternis, dass da der Teufel das Recht, die Vollmacht hat, sei Finsternis und sei Herrschaft auszuüben. Das muss man den Leuten sagen. Wenn auch Leute sagen, die nicht wiedergeboren sind, warum lässt Gott das zu? Muss ich sagen, Entschuldigung, es lässt Gott gar nicht zu, du bist selber schuld. Du bleibst freiwillig unter der Finsternis, du bleibst freiwillig beim Teufel, also brauchst du dich nicht beklagen. Du musst dich wegbekehren von der Finsternis, wegbekehren vom Teufel seiner Vollmacht, wegbekehren vom Einfluss des Teufels, hin zum Licht, hin zu Gott, hin zum Jesus, der das Licht dieser Welt ist. Nämlich, du brauchst Vergebung der Sünde, dann wird das real, dann kriegst du das Erbe, wo das Licht auch dazugehört. Und er sagt, dann bist du durch den Glauben geheiligt. Das ist also eine relativ einfache Sache. Und Jesaja 60, 1 ist ja das berühmte Kapitel, das uns hier nochmal Hintergründe aufzeigt. Das ist oft so, dass eine Prophetie manche Dinge aufgezeigt werden, die dann im Neuen Testament einfach beschrieben werden. Er sagt jetzt ganz einfach, und das ist jetzt ein Befehl, mache dich auf, werde Licht. Also du musst Licht werden. Wie? Denn, das ist der Grund, dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht über dir auf. Oder die Herrlichkeit des Herrn ist auf dir, die erscheint, die bricht durch. Auf jeden Fall sagt er klipp und klar, mache dich auf, werde Licht. Das Licht kommt, jetzt musst du Licht werden. Das ist Bekehrung. Apostelgeschichte 26, 18. Wisst ihr, jetzt geht die Bibel natürlich weiter und sagt, das Auge ist des Leibes Leuchte. Ich sage es jetzt mal ganz hart. Das mag auch kein Musterbeispiel sein. Je nachdem, wie verfinstert du bist oder wie sehr du in der Sünde lebst, strahlst du das auch aus mit deinem Auge, weil nämlich die Finsternis, die in dir ist, die wird sichtbar. Ich habe wahrscheinlich ziemlich stark die Finsternis ausgestrahlt, weil ich war ziemlich extrem, auch vor meiner Bekehrung. Aber als ich mich bekehrt habe, da ist schon mal, ich denke, es war beim Zollern Albchor, eine alte Schwester, da war ich relativ frisch bekehrt und da war das Licht wirklich da, komme ich zur Tür rein und schreit die, dieser Blick, dieses Gesicht, diese Augen. Wisst ihr, das ist normal. Das Auge ist das Leuchte. Wenn Licht in dir ist, dann kommt es raus. Was muss ich tun, dass das Licht nicht rauskommt? Du musst nur in Sünde leben, dann kommt der Eimer. Dann ist aus. Wisst ihr, der Eimer ist unser Problem. Der Eimer ist das Hauptproblem, wenn wir das Thema haben, Licht. Wisst ihr, ich bin Licht, der Herr Jesus Licht dieser Welt, ich gehöre zu seiner Lichtswelt, ich bin mit der Lichtswelt direkt verbunden durch Jesu Blut, ich bin wirklich Licht rundum. Die Frage ist bloß, ist offen oder ist nicht offen? Ist verdeckt, ist der Eimer da, ist er nicht da? Das ist alles. Apostelgeschichte 9,3, Bekehrung des Paulus. Wisst ihr, das ist eigentlich... Man überliest das. Du musst einfach mal gucken, überall, wo Licht steht. Ich hätte jetzt aber Liste machen können, wo Licht steht im Neuen Testament. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte. Wer hat sich Damaskus genähert? Ein Pharisäer. Ein Mann, der vollständig fromm war, nach Judentum. Untadelig im Gesetz. Ein Mann, der geglaubt hat, er dient Gott und er hat nicht gemerkt, dass er in der Finsternis ist. Und viele Leute, die denken, dass sie Gott dienen, sind in Wirklichkeit in der Finsternis. Jetzt passiert was ganz Einfaches. Und das ist gigantisch. Es kommt ein Licht vom Himmel. Und in dem Moment, wie das Licht ihn voll trifft, und der Jesus ihn anredet, fragt er sofort, wer bist du, Herr? Wisst ihr, da kommt der Unterschied. Sobald das Licht kommt, merkst du, das ist die Herrschaft Gottes. Wenn die Finsternis da ist, das ist die Herrschaft des Teufels. Aber in dem Moment, wenn das Licht kommt, fragst du letztendlich nach der Herrschaft, weil in dem Moment geschieht auch der Herrschaftswechsel. Und er sagt, ich bin Jesus. Und dann sagt er ihm klipp und klar, du verfolgst mich. Es ist was Interessantes. Der Paulus, dem musste man keine theologische Schulung verpassen. Der sagt von sich aus, ganz einfach, Vers 6, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Von sich aus, automatisch. Er merkt sofort, wenn das Licht Gottes kommt, wenn der Herr Jesus kommt, dann habe ich nicht mehr das Sagen, sondern er, das gehört zum Licht. Im Licht hat immer das Licht der Welt, der Jesus, das Sagen. Aber wenn ich das Licht der Welt bin, habe ich nicht das Sagen. Sondern ich bin nur ein Glied im Leib Jesu und er ist das gesamte Licht dieser Welt. Aber das Sagen, was willst du, dass ich tun soll, das hat er. Es kommt natürlich dieser Kampf in 2. Korinther 4. 2. Korinther 4 ist eins der schönsten, der tiefste, aber auch der dramatischste Kapitel in der ganzen Bibel. 2. Korinther 4, 4, leicht zu merken. Bei den Ungläubigen, das heißt, die nicht gläubig sind, denen der Gott dieser Weltzeit, nämlich der Teufel, die Sinne verblendet hat. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Der Gott dieser Welt ist Finsternis. Und der Gott dieser Welt verblendet die Leute, dass sie nicht sehen. Das erklärt er. So dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Das kommt ein zentraler Punkt. Wenn du Gott begegnen willst, musst du, und das muss man den Leuten bei der Bekehrung sagen, du musst dich von der Finsternis wegwenden. Du wendest dich hin zu Gott, rufst der Rettername Jesus an. Das heißt, du trittst ins Licht. Wenn du mit Missionaren sprichst, die unter extremem Okkultismus reden, wirklich redet, predigt, arbeitet und versucht, Leute zu erreichen, in der Regel, ich habe mal einen dieser Missionare gehört, der hat ganz klar gesagt, du musst die Leute dazu bringen, dass sie den Namen Jesus anrufen. Warum? Sobald du den Namen Jesus anrufst, kommt das Licht. Und in dem Moment kann der Teufel Vers 4 nicht mehr tun. Wisst ihr, allein das Anrufen des Namens Jesus bewirkt, dass das Licht nicht mehr blockiert ist. Durch den Namen Jesus wird das Licht plötzlich zugänglich. Also versucht er alles, um den Namen Jesus zu verhindern. Wisst ihr, das ist auch der Grund, warum da so Widerstand ist. Es ist viel leichter für die Gläubigen, auf das Auto einen Spruch drauf machen, wo Gott steht, als den Namen Jesus drauf zu machen, oder? Stimmt doch. Es ist viel schwieriger. Das ist klar, da hast du Finsternisangriff, weil er weiß ganz genau, Gott ist neutral, Gott kann alles sein, der Gott dieser Welt ist der Teufel. Aber sobald du den Namen Jesus nennst oder dich zum Jesus bekennst, bringst du ein Stück dieser Lichtswelt zu der Finsternis. Und das ist bereits die Funktion vom Licht dieser Welt, nämlich die wir haben. Und Johannes 1, Vers 5, da sagt die Bibel relativ einfach, und das ist jetzt eine ganz, ganz wichtige Bibelstelle. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Das heißt, der Jesus grundsätzlich leuchtet in die Finsternis hinein. Die Finsternis hat es nicht begriffen. Das Wort hat eine Doppelbedeutung. Es kann heißen begriffen oder ergriffen. Beides. Ich glaube, dass beides stimmt. Erstens hat es nicht begriffen. Zweitens, wenn es es begriffen hat, ergreift es es nicht. Das ist nämlich das, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die Aufforderung, ihr müsst euch bekehren, ihr müsst zum Herrn Jesus kommen. Jetzt hat Gott uns natürlich geholfen, auch uns Gläubigen. 2. Petrus 1, 19. Er hat uns jetzt Mittel gegeben, um das Licht nachhaltig zu haben. Um das Licht nachhaltig zu unserem Element zu machen. Dass die Finsternis uns hier nicht stören kann. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht, dann wird's Licht, dann kommt der Jesus, und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Wisst ihr, das ist einfach der entscheidende Punkt. Das Wort Gottes bringt Licht. Wisst ihr, das ist immer das Entscheidende. Ich habe jetzt hier in der Idea heute etwas gelesen, da gab's einen Predigerwettbewerb. Ist interessant, oder? Da haben wir geguckt, wer ist der beste Prediger? Und das Interessante ist, es war eine Frau, wo die Bibel ja sagt, sie darf gar nicht predigen. Und wisst ihr, das Interessante ist, dann wird das Zentrum ihrer Predigt wird dargelegt. Entschuldigung. Ich kann bloß sagen, ich habe es ja schon oft gesagt, ich glaube immer, dass jetzt der Abfall auf dem Höhepunkt sei, dass nichts mehr passieren kann. Es kann nicht mehr verrückter werden, es wird immer noch verrückter. Wisst ihr, was das Zentrum, so stellt es Idea dar, was das Zentrum war, was hier der entscheidende Ausspruch war? Sie hat gerufen, ich will ein Kind von dir. Das war die Botschaft. Versteht ihr? Wisst ihr, was das ist? Da brauchen wir überhaupt nicht überlegen. Unterste Hölle ist es. Wisst ihr, die Christenheit ist abgefallen, dass es einem graut. Es hat mit dem Licht der Welt nichts zu tun. Wenn du wirklich Gott dienst, diesem Gott, der Licht ist, sich im Licht hilft und im Licht wohnt und der nur eine Quelle hat, die Finsternis zu zerstören, nämlich das Licht der Welt, der Herr Jesus, dann kannst du nur noch eine Botschaft haben, Jesus allein. Versteht ihr? Und das ganze Drumherum, das fromme Getue, jetzt kannst du alles wegwerfen. Aber das darf man ja heute nicht mehr sagen, weil man muss ja lieb sein. Aber lieb ist der Hund von meinem Nachbar, hat mir ein Prediger gesagt. Und das war einer der weisesten Aussprüche, die ich jemals gesehen und gehört habe. Jetzt ist ja interessant, wenn jetzt jemand von uns durch Umstände, es geht ihm schlecht, also ich kann da auch ein Lied singen, ich weiß, wie es ist, wenn es einem schlecht geht, oder dreckig. Wenn du, weil es dir schlecht geht oder weil du Kampf oder Krieg hast, einfach vielleicht zum eigenen Schutz der Eimer nimmst und dir über den Kopf ziehst. Wisst ihr, wer das gemacht hat, wer der Eimer über den Kopf gezogen hat? Das klassische Beispiel, wie man sich einen Eimer über den Kopf zieht, das war Johannes auf Patmos. In Offenbarung 1, Vers 12 heißt, da redet ihn der Herr Jesus an, jetzt sagt er was ganz Einfaches. Ich wandte mich um. Wisst ihr, warum? Wenn mich jemand anredet, nämlich und mit mir reden will, und er redet hinter mir, was habe ich dann gemacht? Ich habe ihm den Rücken zugekehrt. Das ist ganz einfach. Das ist der Eimer. Und in dem Moment, wie sich der Johannes rumdreht, sieht er wieder das Licht. Jetzt steht er wieder bei Jesus gegenüber und dann ist der Eimer weg. Und dann sieht er alles, dann sieht er den Sohn Gottes, dann sieht er in seiner Verklärung, dann sieht er die Gemeinde der Leuchter, er sieht, der Jesus ist seine Herrlichkeit und bricht zusammen. Und das ist typisch, weil, ich sage es mal so, in dem Moment, wie ich mir Jesus wieder das Angesicht zuwende, ist der Eimer weg. In derselben Sekunde geschieht auch Gemeinde. Ich sage es mal hart. Hast du eine Gemeinde, wo ganz viele Leute den Eimer im Kopf haben, passiert nichts. Hast du eine Gemeinde, wo viele Leute den Eimer weg haben, passiert Wirkung nach Hause. Dann leuchtet der Leuchter. Und das ist genau das, was Gott will. Und in Zacharia 4 hat der Herr Jesus uns etwas hinterlassen im Wort Gottes. Das ist für mich mit das Schönste und Herrlichste, was in der ganzen Bibel steht. Und zwar, er hat gezeigt, wie das funktioniert. Er sagt hier in Vers 2, ich sehe und siehe ein Leuchter. Ganz aus Gold, also göttlich. Ölgefäße oben darauf, Bilder für den Heiligen Geist. 7 Lampen, der siebenfache Gottesgeist. 7 Gießrohre, die Wirkungen des siebenfachen Gottesgeist. 7 Lampen, also immer Licht. Wisst ihr, da beschreibt er, wie die Gemeinde funktioniert. Und dann sagt er in Vers 6, nicht durch Heer und nicht durch Macht oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Das heißt, er zeigt, wenn der Heilige Geist wirkt, dann erleuchtet er den Leuchter. Warum ist das so? Weil der Jesus immer vom Heiligen Geist verherrlicht wurde. Das steht in Johannes 16, Vers 14. Der Jesus wird durch den Heiligen Geist verherrlicht. Also wenn der Heilige Geist wirkt, kommt der Herr Jesus ins Zentrum. Und was muss dann werden? Licht. Das ist vollkommen logisch. Wisst ihr? Und da kommen Leute und sagen, ja, wir haben die Fülle des Heiligen Geistes. Bei uns kriegst du alles, was die Bibel sagt, völlige Fülle. Und dann stellt sich heraus, dass sie 10 Jahre in der Sünde, im Dreck, im Elend, in der Finsternis gelebt haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du wissen willst, ob jemand wirklich sauber ist, dann musst du gucken, ob er im Licht wandelt. Dann musst du auch gucken, ob der Jesus Zentrum ist. Weil wo der Heilige Geist ist, ist Licht. Wenn der Heilige Geist nicht ist, ist kein Licht. Das ist eigentlich alles relativ einfach. Offenbarung 21, 2. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für einen Mann geschmückte Braut. Das ist das wunderbare neue Zentrum. Und Vers 23 heißt dann, und wir kommen noch drauf, aber da sagt die Bibel ganz einfach, da gibt es kein Lichtquelle mehr, außer einer. Die Herrlichkeit Gottes erleuchtet diese Stadt und er sagt, ihre Leuchte ist das Lamm, der Herr Jesus. Das einzige Licht im Himmel ist der Herr Jesus, wird der Herr Jesus sein. Das können wir uns nicht vorstellen. Das ist gigantisch. 1. Petrus 2, 4. Ganz zentrale Aussage. Wir sind nämlich die Steine dieses neuen Jerusalems. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Wisst ihr, das ist der zentrale Punkt. Ich bin ein Stein dieser Lichtswelt, schon jetzt. Ich gehöre zum Neuen Jerusalem. Und dort wird das totale Licht sein. Jetzt hier ist das Licht noch nicht so total, aus einem ganz einfachen Grund, weil ich noch im Fleisch bin, weil ich noch im Körper bin, weil ich noch die Möglichkeit habe, mir einen Eimer über den Kopf zu ziehen. Versteht ihr? Im Himmel gibt es keine Eimer mehr. Von daher wird dort nichts passieren. Epheser 2, 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und in diesem neuen Tempel, da gibt es bloß ein Licht, das ist der Herr Jesus. In diesem neuen Tempel gibt es nur ein Zentrum, der Herr Jesus. Darum hat die Gemeinde nur ein Zentrum, der Herr Jesus. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hast du eine Fälschung, Entschuldigung. Die Bibel sagt, 1. Korinther 3, 16, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Aber eins ist klar, dann muss auch das Licht da sein. Dann muss das Licht leuchten. Dann muss der Leuchter so sein, dass hier wirklich das Licht dieser Welt die Gläubige der Herr Jesus ausstrahlet und der Herr Jesus weitergebet und vor seinem Angesicht steht. Und dann passiert das. Und jetzt merkt ihr, wie brutal das ist, Licht dieser Welt zu sein. Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Entweder funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und wenn wir jetzt gucken, was es heißt, dass wir das Licht sind. Epheser 5, Vers 8. Denn ihr wart einst Finsternis. Vor der Bekehrung ist jeder Mensch Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Das ist doch herrlich. Nach der Bekehrung bist du plötzlich Licht. Aber jetzt sagt er, Eimer weg. Wandelt als Kinder des Lichts. Und er erklärt, die Frucht des Geistes besteht nämlich. Das heißt, das Wirken des Geistes ist immer Licht, zeigt immer der Herr Jesus und bringt immer die Früchte des Geistes hervor. Aber eins ist klar. Ich war ein Finsternis, jetzt bin ich Licht, aber jetzt muss ich im Licht wandeln. Und jetzt kommen wir zum zentralen Punkt. Wenn ich Licht dieser Welt bin, und der Jesus sagt, diese Stadt kann eigentlich nicht verborgen sein. Und wenn er klipp und klar sagt, ihr sollt euer Licht leuchten lassen, dann ist es ja ein Befehl. Dann kann ich auch genau das Licht nicht leuchten lassen, das heißt der Eimer nehmen. Und dann ist klar, so wie es hier geschrieben steht, merkt ihr, die Bibelstelle sind immer gleich, immer zwei Aussagen. Du bist Licht, aber du musst jetzt im Lichte wandeln. Das funktioniert. So einfach ist es. Ich bin's nicht dieser Welt, aber ich muss es wirksam werden lassen. Kolosser 1, 12. Indem er dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Das heißt, nur im Licht kommt das ganze Erbe heraus. Dieses Erbe ist ungeheuer. Ich war jetzt ja in der Schweiz bei den Geschwistern. Wir haben wunderbare Thematik gehabt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich ein bisschen gestöhnt, weil die Thematik ist schon nicht ohne. Es waren drei Bereiche. Einmal die Herrlichkeit Gottes, dann die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi und dann die Herrlichkeit Gottes und Jesu bei uns Gläubigen. Und da kam genau immer der gleiche Gedanke. Gott ist Herrlichkeit, Gott ist auch Licht. Das alles äußert sich nur über die Person Jesu. Ist beim Licht, bei der Herrlichkeit, bei allem so. Aber ich muss jetzt eine Haltung einnehmen, dass es wirksam wird. So einfach ist es. Wenn jetzt das Licht ein Automatismus wäre, würde doch der Herr Jesus nicht sagen, lass dein Licht leuchten. Er würde doch nicht sagen, er ist ja ernst zu nehmen, nicht wie wir. Er sagt, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten. Und es sollen die guten Werke da sein, dass sie das sehen. Aber das kommt ja nur, wenn ich im Lichte wandle. Wenn ich das nicht tue, passiert nichts. Wisst ihr, von daher bin ich Licht der Welt. Aber jetzt muss ich gucken, dass dieses Licht seine volle Wirksamkeit entfaltet. Und da kommt Epheser 1, 17 bis 19, wo die Bibel sagt, du brauchst volle Erkenntnis dessen, was Gott dir gegeben hat, was in dir ist. Jetzt musst du durch Glaube das wirksam werden lassen. Also musst du die richtige Haltung einnehmen und dann wird die ganze Kraftpalette Gottes wirksam. Das heißt, dann kommt auch das Licht in jeder Ebene. Ich habe eine Geschichte erzählt von einem Kollegen von mir. Und das ist das Musterbeispiel für Licht, das ist das Musterbeispiel für Herrlichkeit, das ist das Musterbeispiel für Erlösung. Ich erzähle sie nochmals. Ich hatte einen Kollegen, der war Bundeswehrsoldat und zwar Berufsoffizier. Und die Berufsoffiziere hatten das Recht, ich glaube, wenn sie 12 Jahre sich verpflichtet hatten, dass sie dann im öffentlichen Dienst, und wir waren ja öffentlich-rechtliche Sparkasse, dass sie im öffentlich-rechtlichen Dienst dann eine Lehre machen durfte. Danach, die haben zwar einen Haufen Geld bekommen, aber trotzdem, dass sie beruflich etwas hatten für die Zukunft. Und der Mann ist dann zu uns gekommen und das war wirklich ein Mann im Sinne von Mann. Also, sagen wir so, manchmal kannst du ja sagen, es sind Männer keine Männer, aber der war wirklich ein Mann. Aber ich meine jetzt nicht Gender, das ist ja Irrlehre, sondern ich meine was anderes, dass sie sich sehr softy benehmen. Der kam zu mir und hat zu mir gesagt, als sei Ausbilder, und er hat es sehr ernst gesagt, hat er gesagt, Herr Kaufmann, passt sie auf. Wenn ich ein käsweißes Gesicht bekomme und rechts oben kommt eine blaue Ader, dann müsste alle Entdeckung gehen, schlage ich einen Tod. Und er hat es so gesagt, dass du es ihm geglaubt hast. Und dieser Mann hat ein Verhältnis angefangen mit einer Kollegin von mir. Sie war nicht verheiratet, aber er war verheiratet. Der hat Ehebruch begangen mit dieser Kollegin, ist bei seiner Frau ausgezogen, hat mit der zusammengelebt. Und dann ist was passiert. Dann hat Gott, das ist ja hochinteressant, was glaubt ihr, wie bringt Gott so einen Mann, dass er sich bekehrt, wie bringt er ihn dazu? Hochinteressant. Wisst ihr, was Gott benutzt hat? Ein kleines Mädchen. Ein kleines Mädchen hat ihm sein Bedauern ausgedrückt, wie traurig sie ist, dass er seine Frau verlassen hat. Er hat das Evangelium gekannt, wir haben ihm das Evangelium bezeugt. Und aufgrund von dem geht der Mann hin und bekehrt sich radikal. Ich habe so eine radikale Bekehrung noch nicht oft gesehen. Er hat einfach der Kollegin den Koffer rausgestellt. Er hat wirklich Konsequenzen gezogen. Dann ist er hingegangen zu seiner Frau, hat wirklich Buße getan, hat sich vor ihr gedemütigt, dass er das getan hat. Aber gleichzeitig ist er hin, hat die Schublade aufgezogen, hat die Rosenkränze rausgeholt, hat sie rausgeschmissen und hat gesagt, zu Deutsch, hier bestimme ich, was für ein Kult geschieht. Also er war immer noch der Mann, den er schon vorher war. Und jetzt war natürlich für mich auch das hochinteressant. Ich hatte jetzt beide als Mitarbeiter. Was passiert jetzt? Ich habe ja gewusst, sie war auch ein Kaliber. Und das hat sie auch bewiesen. Die hat den provoziert. So etwas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Die hat also alle Register gezogen, die man ziehen kann. Und ich habe ja gewusst, er ist der, der ihn totschlägt, wenn er ein weißes Gesicht kriegt, wenn er seine Wut kriegt. Jetzt war er ja wiedergeboren, jetzt war er bekehrt. Also für mich war es ein Spannungsfeld, das kann ich gar niemand sagen. Und dann ist was passiert. Bei jeder Gelegenheit hat sie ihn gereizt bis aufs Blut, provoziert mit Worten, mit allem. Wisst ihr, mein Soldat, der ist da gesessen, manchmal hat sie ihn geschüttelt, er hat nicht reagiert. Es kam nichts. Es kam nichts. Gar nichts. Brutal. Keine Reaktion. Die Ader kam auch nicht raus. Das war auch interessant. Die blaue Ader ist nicht erschienen. Wisst ihr, da war ein Mensch, der hat das Licht dieser Welt in sich gehabt. Der hat es begriffen. Und das Licht hat gewirkt. In der ersten Liebe hast du ja Kräfte, die dir hinterher wieder durch Glaube dir aneignen müssen. Und der erste Liebe ist ja fast automatisch. Wisst ihr, und sie hat dann aufgegeben, sie hat keine Chance gehabt. Das ist herrlich. Das Stück gesehen, da war Licht. Vorher war er Finsternis, da hat er ihn totgeschlagen. Jetzt war Licht. Er hat nicht mehr reagiert. Fasziniert mich bis heute. Das ist Epheser 1, 17 bis 19. Er hat im Glauben am Herr Jesus festgehalten und hat er die Kraft gehabt und die Kontrolle. Die Bibel sagt immer, es gibt Kontrolle, wenn man Gott dient, und dann ist es passiert. Und jetzt sagt die Bibel, wenn du Licht bist, du bist ja Licht als Wiedergeborener, und die richtige Haltung einnimmst, dann musst du bestimmte Dinge tun. Er sagt zum Beispiel in Epheser 5, Vers 11, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Du darfst dich jetzt nicht mit der Finsternis vermischen. Wisst ihr warum? Sonst kommt Dämmerung. Und Dämmerung ist unter dem Gericht. Das steht in Jesaja 21, 4. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er sagt, du darfst dich mit denen nicht vermischen. Und das ist auch der Grund für 2. Korinther 6, 14. Wisst ihr, das ist ja das, wo die Leute immer sagen, jetzt sei doch lieb und die anderen meinen es doch auch gut und das sind alle Gläubige. Das sind nicht gewusst, dass alle gläubig sind, alle in Ordnung sind, alles wunderbar ist, alle meinen das ehrlich mit Gott, es ist alles bestens. Drum predigen sie, was die Frau gepredigt hat. Ich habe mal einen Tag gehalten beim CVDM, beim Fußballturnier. Ich habe mich gewundert, dass sie mich das haben tun lassen. Haben sie zweimal gemacht. Ich durfte zweimal für die Fußballspieler die Andacht halten. Und wenn ich einmal so viele Fußballspieler vor mir habe, ich war ja früher selber ein gottloser Fußballspieler. Ich habe ja gewusst, was dort in den Schädel sich abspielt. Ich habe auch gewusst, was ich denen sagen muss. Hinterher kam die Predigerin der Methodisten, laut Bibel gibt es keine Predigerin, kam zu mir und hat gesagt, also Herr Kaufmann hat sich beschwert, Sie haben denen mit der Hölle gedroht. Sag, ja, weil ich das sonst machen soll. Wisst ihr, ich sag's einmal vorsichtig. Du darfst dich mit der Finsternis nicht vermischen. Du musst klaren Posaunenton geben. Du musst dich absondern. 2. Korinther 6, 14 und Folgeverse. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus, das Licht dieser Welt, mit Belial, dem Teufel, der Finsternis überein? Was hat der Gläubige als Kind Gottes, als Glied am Leib Jesu, auch Licht der Welt, gemeinsam mit den Ungläubigen, die in der Finsternis sind? Jetzt erklärt die Bibel nochmal die Unterschiede und sagt, du darfst dich mit denen nicht vermischen. Das ist auch der Grund, warum die Bibel sagt, du darfst keinen Ungläubiger heiraten. Wenn du schon einen Ungläubiger geheiratet hast, also ein Ungläubiger warst und dich dann bekehrst, dann gilt 1. Petrus 3. Dann musst du bestimmte geistliche Haltung einnehmen. Aber wenn du noch die Wahl hast, du darfst auch mit Ungläubigen nicht zusammenarbeiten. Das ist doch der gleiche Grund, warum, wenn es gibt ja so überregionale Organisationen, da sind viele, viele Leute dabei, wenn da ein Ungläubiger dabei ist, darf ich nicht. Versteht ihr? Die Bibel sagt klipp und klar, das Licht muss Licht bleiben, sonst kommt Dämmerung. Ich habe es euch ja schon mal erzählt, wo ich gesagt habe, ich arbeite nicht bei euch mit, weil da ein ungläubiger Mann dabei ist, ein ungläubiger Pfarrer. Na, der andere, der selber bekehrt war, hat immer zu mir gesagt, er ist ein Mann des Friedens, aber das ist ja wurscht. Entschuldigung, es ist egal, ob der ein Mann des Friedens ist. Die Frage ist bloß, ist er Licht oder ist er Finsternis? Ist er Licht, ist okay, ist er Finsternis, ist er aus. Und so einfach ist das Leben. Geistliches Leben einfach. Licht ja, Finsternis nein. Und da brauchen wir gar nicht überlegen, da brauchen wir kein schlechtes Gewissen bekommen. Ist ganz einfach. 2. Timotheus 1,9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Wisst ihr, wieder der gleiche Gedanke, es geschieht bei der Errettung. Der Herr Jesus bringt jetzt Leben und Unvergänglichkeit, er bringt Licht, er bringt uns das alles, was wir brauchen. Jetzt sagt Kolosser 2, 9 und 10, jetzt wohnt die Fülle der Gottheit lebhaftig in uns, wir haben jetzt alles. Epheser 1, Vers 3, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus, das ist alles da. 2. Petrus 1, Vers 3, das lese ich, weil das ist komplizierter. Da seine göttliche Kraft, da steht Dynamis, das ist die Kraft des Heiligen Geistes, uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die volle Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Da sagt die Bibel, er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Ich sage es in meinen Worten, zum Leben und zum Sterben. Es ist alles da. 2. Korinther 9, 8. Und das müssen wir jetzt einfach sehen. Wenn wir im Lichte sind, dann ist das alles wirksam. Das ist voll wirksam. Gott ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wisst ihr, der Mensch ist einfach so, du hast die Bibelstelle 20 Mal gelesen, 20 Mal ist bei dir nicht passiert, dann liest du einfach drüber. Aber ich sage jetzt mal, was da steht. Das sagt die Bibel ganz klar, Gott ist absolut in der Lage, mir jede Gnade im Überfluss zu spenden. Das heißt, mehr als ich brauche, wenn ich nämlich im Lichte bin. Und jetzt sagt er, das wird bewirken, dass ich in allem, Geist, Seele, Leib, das spielt überhaupt keine Rolle, was es ist, alle Zeit, das heißt, es gibt keine Sekunde, wo das nicht wirkt, alle Genüge habe, er versorgt mich vollständig, sogar so, dass ich überreich bin, dass noch für andere was abfällt. Müsst ihr euch vorstellen, wenn ich im Lichte wandle. Und das Grundproblem ist einfach, dass der Mensch das, ich sag's einmal so, einfach nicht glaubt, dass es so total ist, wie Gott sagt. 1. Petrus 2, 9 und 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Er sagt ganz einfach, ihr wart einst Finsternis, jetzt seid ihr Licht. Jetzt gehört ihr zu ihm, jetzt seid ihr auserwähltes Geschlecht, der königliches Priestertum, jetzt seid ihr wirklich Gottes Volk, jetzt habt ihr nur noch ein Thema, die Tugenden dessen zu verkündigen, der euer Herr ist, der euer Retter ist, der eure Herrlichkeit ist, der euer Licht ist, nämlich der Jesus. Es ist eigentlich so, es zentriert sich alles um ihn. Und das Licht soll für andere leuchten. Ich bin Licht der Welt nicht als Selbstzweck, sondern soll für andere leuchten, sagt er ganz klar. Du musst den Eimer weglassen. Ich mache das jetzt mit Absicht so ausführlich, weil du musst dir ja einfach etwas vergegenwärtigen. Wenn man jetzt das so runterliest, wie man so normal liest, dann sagst du, ich bin das Licht der Welt, du denkst ja nicht nach, was das heißt. Wenn du jetzt alle die Bibelstelle liest, dann ist das eine ungeheure Verantwortung. Dann ist ja dieser ganze geistliche Kampf nur ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Das geht immer um den allein wahren Gott, der im unzugänglichen Licht wohnt, sich in Licht hüllt, praktisch wie in ein Gewand, der vollständig selber Licht ist, sein Sohn, der gleichen Wesens ist wie er, hat diese Lichtswelt verlassen, ist das Licht dieser Welt, ist die einzige Quelle des Lichtes, Jesus allein, für mich, für jeden Menschen, und wir gehören zu seinem Leib, und wir sollen praktisch so im Lichte wandeln, dass er letztendlich verherrlicht wird. Wisst ihr, man sagt ja immer, so einfach kann man das nicht sagen, man kann das nicht so vereinfachen, aber es ist eigentlich so, dass es nur darum geht, dass wir im Lichte wandeln und das Licht durch uns weitergegeben wird. Das ist so. Das ist das Zentrale, was wir brauchen. Johannes 11, 9. Das ist die berühmte Geschichte vom Lazarus. Wenn jemand bei Tag wandelt, also im Licht, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Also wenn du im Licht wandelst, hast du der Herr Jesus das Licht dieser Welt vor Augen und du stößt nicht an. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, auch ein Gläubiger, so stößt er an, wenn das Licht nicht in ihm ist. Jetzt, also in ihm ist, meine ich jetzt nicht im Sinne von Wiedergeburt, sondern da passiert dann was. Der Eimer ist da und dann wirkt das Licht nicht mehr. Dann sehe ich der Herr Jesus nicht mehr. Das ist dann der Punkt, wo die Gläubigen enttäuscht sind, der Herr Jesus nicht mehr sieht. Das ist auch normal. Wenn der Eimer da ist, siehst du Jesus nicht. Das ist logisch. Jetzt geht die Bibel ganz einfach hin. Jetzt muss man sagen, ja, was muss ich jetzt tun, dass ich Licht dieser Welt nicht nur bin, sondern dass mein Licht auf dem Leuchter ist, dass mein Licht leuchtet für die anderen, dass ich diese Werke hervorbringe, die Gott selber will. 1. Johannes 1, 7 bis 9. Ich lese jetzt, was hier im griechischen Grundtext steht. Wenn wir aber dauernd im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns dauernd von aller Sünde. Also die Bibel sagt, du musst im Lichte wandeln, die ganze Zeit. Dann hast du die ganze Zeit Reinigung von der Sünde, dann ist das Licht die ganze Zeit da, dann hast du die ganze Zeit völlige Erlösung, dann strahlst du dauernd das Licht Jesus Christus, was in deinem Herzen ist, aus. Jetzt kommt was Interessantes, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Da steht nicht ein Dauerzustand, sondern da steht praktisch, in dem Moment, wie du praktisch deine Sünde bekennst, nämlich am Herr selber, er dir die Sünde wieder vergibt, die du begangen hast, und dich reinigt, da steht in Aorisch 1 aktiv, das heißt, dann beginnt an der Sekunde wieder Vers 7. Dann beginnt sofort wieder das dauernde Wandeln im Licht. Das ist doch herrlich. Aber ich kann versagen. Dann komme ich zu meinem Jesus, nehme das Blut in Anspruch, lass mich reinigen durch Jesu Blut, bin ehrlich vor ihm, bekenne ihm das alles, lass mich reinigen. In derselbe Sekunde beginne ich wieder im Lichte zu wandeln. In derselbe Sekunde beginnt die Frucht des Geistes wieder zu wachsen. In derselbe Sekunde beginne ich auf dem Leuchter wieder auszustrahlen. In derselben Sekunde beginne ich ein Stück des Lichtes des Hauses der Gemeinde zu sein. In derselben Sekunde bin ich für meine Umwelt Licht dieser Welt. Merkt ihr? Hat immer nur mit dem zu tun, zwischen Herr Jesus und mir. Bin ich im Licht, bin ich nicht im Licht? Stehe ich vor seinem Angesicht oder stehe ich nicht? Und die Stelle mit der Dämmerung, wenn ich Wischiwaschi mache oder einfach Vermischung, Jesaja 21, 4, die ist ganz einfach für ein Kind zu verstehen. Weil Dämmerung ist ja diese Mischung, und da sagt die Bibel ganz klar, die Dämmerung, die mir lieb ist, hat er mir in Schrecken verwandelt. Das ist jetzt eine interessante Aussage. Wer ehrlich ist, der muss das zugeben. Manchmal ist die Vermischung ist für einen Gläubigen angenehm. Ich bin ja gläubig, ist ja alles wunderbar, vor Welt will ich auch ein Stück. Das ist Vermischung. Und er sagt, die Dämmerung, die mir lieb ist, kann mir Gott in Schrecken verwandeln. Und jetzt sagt er in Vers 4, mein Herz schlägt wild, Schauer hat mich überfallen. Also wenn ein Gläubiger ehrlich ist, muss jeder zugeben, dass er das erlebt hat. Ich habe das auch schon erlebt. Dämmerung. Ich mag Dämmerung nicht. Wenn bei uns nur im Geringsten ein bisschen das Licht weggeht, schalte ich gleich Licht ein. Ich brauche immer Licht. Psalm 56, 14. Denn du hast meine Seele vom Tod gerettet, meine Füße vom Gleiten, also ist jetzt Wiedergeburt, mit was für einem Zweck? Damit ich wandle vor dem Angesicht Gottes, das ist der Herr Jesus, im Licht des Lebens. Wisst ihr, nur mal, dass wir uns richtig verstehen. Gott hat mich gerettet durch den Herr Jesus, damit bin ich Licht, aber der ganze Zweck jetzt meines Lebens ist, im Lichte zu wandeln und ihn praktisch, das wahre Licht dieser Welt, auszustrahlen. Wenn du das begreifst, da vereinfacht sich das Ganze. Psalm 90, ja, gerade in den Psalmen ist das relativ massiv. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unseres geheimes Tun in das Licht deines Angesichts. Licht deckt immer auf. Wenn ich im Licht bin, dann deckt es bei mir alles auf. Dann bin ich vor Gott so, dass ich dauernd dann auch noch ein Blut rufe und letztendlich mich reinigen lasse. Ich gehe ins Licht, ist normal. Aber ich muss mich im Licht aussetzen. Ich bin Licht und muss mich im Licht aussetzen, dann funktioniert's. Und dann ist auch Matthäus 6, 22 und 23 das Auge in Ordnung. Dann siehst du, dann strahlst du es aus. Und die ganze einfache Lehre, die der Herr Jesus hier den Gläubigen beibringt, ist so, dass sie hier drauf achten müssen. Und er sagte Lukas 11, 35 ganz einfach, habe nun Acht. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz einfacher Ansatz. Habe nun Acht, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Ist der Eimer, wisst ihr? Ist der Eimer, ist ganz einfach. Du musst aufpassen, was du in deine Seele reinlässt. Matthäus 10, 26. Je mehr du Finsternis in deine Seele reinlässt, je mehr kommt der Eimer. Und je mehr wird das Licht verdeckt, je mehr wird vermischt. Da kommt Dämmerung. Es gibt Zeiten, da musst du einfach das Finsternis rauswerfen. Matthäus 10, 26. Und er sagt hier, so fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird und nichts verborgen, das man nicht erfahren könnte. Und dann erklärt er, dass alles ans Licht kommt und zwar beim Preisgericht Jesu Christi. Da kommt alles raus. Und dann ist sowieso alles vor Gott klar. Wisst ihr, ich kann jetzt hier ganz viel verbergen, aber es wird ein Tag kommen, nämlich spätestens beim Preisgericht Christi, wo alles auf den Tisch kommt, da sieht sowieso jeder alles. Wisst ihr, ich muss manchmal denken, wenn die Gläubigen sagen, oh, nur das Preisgericht, du kannst ja nicht mehr verloren gehen. Ich glaube nicht, dass das Preisgericht harmlos ist. Was denkt ihr, was ein Mensch dann empfindet, wenn er vor mir Jesus steht und dann stellt sich raus, er hat nichts. Er kam nur wie durchs Feuer hindurch in den Himmel. Er hat nichts aufzuweisen. Und die andere siehst, die haben 5 Kronen. Was denkst du? Gut, im Himmel ist dann egal, da ist dann alles eins. Man muss das einfach nüchtern sehen. Wir müssen jetzt ins Licht kommen. Und das haben wir gemerkt. Alles, was ich jetzt ans Licht zu meinem Jesus bringe, wird im Preisgericht nicht mehr verhandelt. Das ist weg. Das ist herrlich. Psalm 36, 10. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, also alles ist in Christus, in deinem Licht, im Herr Jesus, schauen wir das Licht. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. In Christus, wenn ich mit ihm in Ordnung bin, dann sehe ich auch das Licht, dann sehe ich auch die geistlichen Dinge vollkommen klar. Ich frage mich manchmal, wie Gläubige so verblendet sein können. Das ist ganz einfach. Sie sind im Dämmerungsbereich oder vielleicht schon im Finsternisbereich. Wisst ihr, und da kommt wieder dieses Aufdecken aus Epheser 5, 11. Ich möchte jetzt zum Schluss auf was ganz anderes raus. 2. Korinther 3, 17 und 18. Der Herr ist aber der Geist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wisst ihr, jetzt kommt ein ganz zentraler Punkt. Die Bibel sagt, der Herr ist der Geist. Warum stimmt es? Ist der Herr Jesus jetzt nicht im Auferstehungsleib im Himmel? Der Jesus muss Geist sein, sonst könnte er nicht in dieser Lichtswelt zur Rechte des Vaters sein. Weil Gott ist Geist. Und um dort überhaupt zu sein, musst du wieder Geist sein. Also ist der Jesus Geist. Jetzt sagt die Bibel, wo der Geist des Herrn ist Freiheit. Ja, wo ist der Herr bei mir? Wo ist er denn? Durch den Heiligen Geist hat er Wohnung gemacht in meinem Herzen. Und da, wo der Geist des Herrn ist, wo der Jesus durch den Heiligen Geist in mir ist, da ist Freiheit. Und jetzt erklärt die Bibel, wenn ich wirklich im Lichte wandle, wenn ich wirklich mit dem Herrn Jesus lebe und wenn ich mein Angesicht zu ihm erhebe durch Jesu Blut und mit ihm diese Gemeinschaft habe, dann passiert etwas. Und jetzt erklärt er und sagt, Vers 18, wir alle aber, alle, mit einem unverhüllten Angesicht. Wisst ihr, was ein unverhülltes Angesicht ist? Das ist Licht. Wer hat sein Angesicht nämlich verhüllt? Wer hat auf den Boden gesehen? Am Haman hat man das Angesicht verhüllt, wegen der Sünde. Abel hat es nicht verhüllen müssen, aber Kain hat auf den Boden gesehen. Gott sagt, wenn du in Ordnung bist, dann erhebst du dein Angesicht. Also das unverhüllte, erhobene Angesicht ist immer mit Gott in Ordnung. Und wenn du so die Herrlichkeit des Herrn ansiehst, nämlich das Licht dieser Welt, dann sagt er, das ist wie im Spiegel. Dann wirst du praktisch dieses Licht haben, da wird bei dir sich was verändern und dann wird es wie beim Spiegel sein, dann wird diese Herrlichkeit wird nach außen hin wieder gespiegelt werden. Wisst ihr, die spiegelt sich wieder. Das heißt, du spiegelst das Licht dieser Welt dann weiter. Wisst ihr, ein Licht dieser Welt zu sein, heißt ganz einfach, ich bin mit dem Herrn Jesus in Ordnung, ich habe die richtige Haltung zu ihm, ich lebe im Licht, ich wandle im Licht und dadurch geschieht ein Automatismus. Durch das Betrachten Jesu, durch den Umgang mit ihm, kommt diese Spiegelwirkung. Wie wenn du, habt ihr das schon gesehen, wenn Licht auf den Spiegel geht? Das ist ganz einfach, das reflektiert. Und in dem Moment, wie das Licht dich trifft, dann ist es wie beim Spiegel, dann reflektierst du es und das Licht dieser Welt wird nach außen sichtbar. Und dann hast du Vers 16 von unserem Text. Dann sehen die Leute das Licht dieser Welt, dann sehen sie der Jesus. Und Offenbarung 18, 23 sagt, in der Endzeit wird der Leuchter nicht mehr da sein, das Licht. Versteht ihr? Das ist die Finsternis, nimmt überhand. Und das beginnt heute schon. Das Evangelium wird immer geringer. Der Jesus wird immer weniger verkündigt. Es geht immer weg. Und zwar immer stärker. Das Licht geht weg. Die Finsternis kommt immer mehr hervor. Und das ist Endzeit. Und dann wird die Stunde kommen, wenn die Vollzahl der Heiden beieinander ist, wo sich sogar das Volk Israel dann als Ganzes bekehrt, die Gott ja heute praktisch Widerstand leistet auf alle Ebenen. Und da heißt es in Jesaja 2, Vers 5, komm, o Haus Jakobs, nämlich Israel, und lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Auch Israel wird nichts anderes tun, wenn sie sich bekehren, als im Lichte des Herrn zu wandeln. Wisst ihr, das ist das Licht dieser Welt in Jerusalem. Und wenn du jetzt guckst in Offenbarung 21, 22 bis 24, das ist die Stelle, wo ich vorher zitiert habe, diese Stadt Gottes, dieser Tempel, wo der Jesus der Tempel selber ist, Offenbarung 21, 23. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Wer ist die Herrlichkeit Gottes? Und ihre Leuchte ist das Lamm. Wisst ihr, alles Licht, was in dieser Welt passiert, kommt vom Herrn Jesus. Alle geistliche Wirkung kommt vom Herrn Jesus. Jede Geisteswirkung. Es gibt keine geistliche Wirkung, die nicht über den Herrn Jesus geht. Wisst ihr, von der spielt es nur eine Rolle. Wie stehe ich zum Herrn Jesus? Wie bin ich mit ihm? Wie lebe ich mit ihm im Licht? Wie wirkt das Licht der Welt er in mich hinein, dass ich wahrhaftiges Licht der Welt bin im Sinne von 2. Korinther 3, dass ich es widerspiegle? Wenn du jetzt den Text nochmals liest, vor dem Hintergrund, ihr seid das Licht der Welt, wiedergeboren. Eigentlich ist so, das kann wie eine Stadt, die vom Berg ist, nicht verborgen bleiben. Man zündet aber Licht nicht an, jetzt ist er bei uns angezündet, und zieht einen Eimer drüber, einen Scheffel. Das ist der Haken. Sondern man muss es auf den Leuchter setzen. Der Eimer muss weg, das muss leuchten. Und dann ist auch Gemeinde Gemeinde. Dann leuchtet es zuerst in der Gemeinde und dann, sagt der 16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten. Es soll dann wirklich sichtbar werden für die Menschen. Und dann sollen auch diese Werke, die seit grundlegender Welt bereitet sind, Epheser 2, Vers 10, soll es sichtbar werden und dann wird Gott gepriesen. Wisst ihr, von daher ist das, ihr seid das Licht der Welt. Man denkt ja gar nicht drüber nach. Das ist eigentlich eine ungeheure Verantwortung. Ich habe die Verantwortung, als Gläubiger im Lichte zu wandeln. Ich habe die Verantwortung, der Herr Jesus wiederzuspiegeln, wie ein Spiegel. Ich habe die Verantwortung, so vor meinem Jesus im Licht zu stehen, dass ich ihn widerspiegle. Dann bin ich Licht dieser Welt. Ansonsten bin ich ein Mann des Eimers. Und ich glaube, dass es schlimm ist, wenn man ein Mann des Eimers ist. Weil das ist nur eine Zeit. Dann irgendwann kommt das Gericht Gottes. Dann wird Gott hart eingreifen, dass der Eimer wegkommt. Wisst ihr, wenn man das jetzt sieht, wenn ich das jetzt lese, ihr seid das Licht der Welt. Und dann muss ich sagen, Entschuldigung, Herr, wo stehe ich vor dir? Herr, zeig mir, wo ein Eimer ist. Ich bin bereit, den Eimer wegzutun. Ich bin bereit, im Lichte zu wandeln. Ich bin bereit, dich wiederzuspiegeln. Ich bin bereit, einfach... Wisst ihr, das ist keine Gesetzlichkeit, das ist kein, das darfst du nicht, jenes darfst du nicht. Das ist alles nur Folge. Sondern das ist ganz einfach. Es hat nur mit dem zu tun, dass ich mich im Herr Jesus seinem Licht aussetze. Dass ich zum Beispiel die Bibel aufschlage und sage, Herr Jesus, rede dein Knecht, wenn Frau dein Magd hört. Das ist alles. Und sobald mein Herz offen ist und der Heilige Geist wirkt, wird der Herr Jesus als Licht dieser Welt verklärt. Und dann passiert was Wunderbares. Dann spiegelt das, wie im Spiegel, spiegelt das nach außen. Was ich geistlich vom Herrn Jesus erlebe, geht automatisch nach außen. Denn das ist Licht dieser Welt. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Rolle. Oh, oh, merkt ihr etwas? Das ist ein bisschen mehr, als man allgemein denkt. Das ist ein bisschen mehr, als du sollst nicht, du darfst nicht, sondern das ist dramatisch. Und jetzt ist halt die Frage, will ich Licht dieser Welt sein? Will ich leuchten? Will ich widerspiegeln? Das kannst du nur klären vor seinem Angesicht. Aber wenn du vor sein Angesicht gehst, kommt schon das Licht. Das wünsche ich uns alle, dass das Licht da ist und dass wir es wirklich sind. Ich möchte beten. Hey Jesus, du bist das Licht dieser Welt. Du warst in dieser Lichtswelt beim Vater. Ungetrübte Herrlichkeit. Eine Lichtswelt, wo nie jemand war, außer dem Vater und dir. Eine Lichtswelt, wo alles in Licht gehüllt ist, alles rein, alles heilig, alles Herrlichkeit ist. Und du hast diese Lichtswelt verlassen, um das Licht dieser Welt zu werden, Mensch zu werden, wie wir in der Dreck der Sünde zu gehen, um uns zu erlösen. Jetzt hast du Licht werden lassen in unseren Herzen durch die Wiedergeburt. Und jetzt gib uns Gnade, dass wir vor deinem Angesicht wandeln, dass dein Licht in unsere Herzen Realität ist und sich so dann auch widerspiegeln lässt, dass wir wirklich Licht dieser Welt nach Hause sind und das nicht mit einem Eimer verdeckt, sondern dass wir vollkommen transparent dich widerspiegeln können. Gib uns einfach Gnade, lass es uns auch begreifen in der Tiefe und lass uns da nicht zum Alltag übergehen, sondern lass uns wahrhaftiges Licht dieser Welt sein, dass wir wahrhaftig leuchtet vor dem Haus, vor der Gemeinde und auch vor den Menschen draußen. Gib uns einfach Gnade, dafür danke ich dir. Amen.